Ich hoffe, Sie sind wieder fit für den zweiten Teil. Jetzt geht es um die Vierergruppe am Anfang der sieben Siegel. Die bilden zusammen eine Einheit. Und zwar werden wir sehen, dieses Prinzip geht so weiter. Auch die vier ersten Posaunen bilden eine Gruppe für sich, ganz klar abgegrenzt. Und auch die vier goldenen Schalen am Anfang bilden eine Gruppe für sich, ganz klar abgegrenzt. Auch da sehen Sie wieder eine innere Ordnung. Und zwar bestehen die ersten vier Siegel aus den vier apokalyptischen Reitern, wie man das so sagt. Und zwar der erste Reiter auf einem weißen Pferd mit einem Bogen, einer Krone, geht los, siegend, auf das er siegte. Und dann folgt ein weiteres Pferd mit einem, der ein großes Schwert hat und ein furchtbares Blutbad auslöst. Und dann kommt ein weiterer Reiter, der bringt Hungersnot. Und schließlich ein viertes Pferd mit dem Tod, der darauf sitzt, der bringt Tod für einen Viertel der Menschheit. Wenn man sich das heute vorstellt, wo wir so circa 8 Milliarden Menschen sind, ein Viertel betrifft 2 Milliarden. Und man bedenke, der Zweite Weltkrieg war so furchtbar, aber es war eben der Zweite Weltkrieg der ganzen Menschheitsgeschichte und er brachte den Tod für etwa 70 Millionen Menschen. Aber allein der vierte apokalyptische Reiter wird einen Viertel der Menschheit in den Tod führen. Jetzt brauche ich kurz Hilfe. Offensichtlich habe ich da unten keinen Strom. Ist der erste Reiter. Jemand könnte denken, das ist Jesus Christus. Denn in Kapitel 19, Vers 11, bei der Beschreibung der Wiederkunft Christi, wird er beschrieben, wie er kommt, gekrönt, auf einem weißen Pferd. Und dieser erste Reiter ist gekrönt auf einem weißen Pferd. Aber es ist nicht Jesus Christus, sondern einer, der so tut, als wäre er der Messias. Das ist der kommende Antichrist. Antichrist bedeutet, der gegen Christus ist. Wobei, Sie müssen wissen, Christus ist griechisch für hebräisch Messias. Also der gegen Messias. Anti bedeutet auch, außer gegen, anstelle von. Der Antichrist ist also der, der sich an die Stelle des Messias setzt. Und sich als Messias ausgibt. Das heißt also, nach der Entrückung der Gemeinde wird als ein erstes Gericht, das eben die Stunde der Versuchung eröffnet, der Antichrist kommen. Wir werden von dem Antichrist noch mehr hören, etwas später. Dann, das zweite Pferd bringt furchtbares Blutvergießen. Und nun müssen Sie Folgendes bedenken. Das Erstaunliche ist, dass die Offenbarung sich ganz stark auf Europa fokussiert. Und zwar auf das Römische Reich. Darum spielt im Buch der Offenbarung das Tier mit 7 Hörnern eine so große Rolle. Lesen Sie zum Beispiel Kapitel 13. Aus dem Buch Daniel weiß man ja schon seit alttestamentlichen Zeiten, dass 4 Weltreiche aufeinander folgen werden, von Daniel an, das Babylonische, dann das Medopersische, dann das Griechische Reich von Alexander, war alles vorausgesagt, und dann sollte das Römische Reich kommen, beschrieben als eine Bestie mit 10 Hörnern. Und diese Bestie spielt in der Offenbarung eine ganz wesentliche Rolle. Das heißt also, die Offenbarung fokussiert sehr stark auf Europa und das Römische Reich in der Vergangenheit und in der Zukunft. Das erstaunt vielleicht. Aber, nicht wahr? Ich habe über diese Themen gesprochen in Fernost, auch in Südamerika und so weiter. Und da könnten die Menschen denken, aber irgendwie, warum spielt nicht, sagen wir, Südostasien eine große Rolle in der Prophetie? Warum immer diese Europäer? Nun, als Jesus Christus kam vor 2000 Jahren, wurde er ja geboren am Knotenpunkt der drei Kontinente, Asien, und Israel ist immer noch in Asien, Afrika und Europa. Die frohe Botschaft von Jesus Christus wurde sofort ausgebreitet in Asien, in Europa und in Afrika, im ersten Jahrhundert. Und damals war gar noch nicht klar, welcher Kontinent würde eigentlich ganz besonders ein christlicher Kontinent werden. Das heißt, in seiner Kultur christlich verändert und geformt und durchdrungen. Aber wir konnten das schon wissen aus dem Propheten Jesaja, dass es Europa sein würde. Denn Jesaja 49 spricht der Messias in einer der Gottesknecht-Prophetien ganz speziell die Iyim an, die Inseln. Aber Sie müssen wissen, Iyim in der Bibel, das haben schon Kyle und Delitzsch in ihrem 10-bändigen Kommentar zum Alten Testament deutlich gemacht, Iyim bezeichnet ganz speziell das Gebiet von der heutigen Türkei bis nach Spanien und die Inseln im Mittelmeer auf der europäischen Seite. Iyim ist in der Bibel der Fachausdruck für Europa. Und der Messias sagt in seiner Botschaft in Jesaja 49, ganz besonders zu den Iyim, hört auf mich. Und in Jesaja 42, wo auch der Messias als Gottesknecht beschrieben wird, heißt es, die Iyim werden auf seine Lehre harren. Und so wusste man, das Evangelium muss zu allen Nationen gehen, aber Europa wird ganz besonders hören. Und so kam es heraus. Aber, und das macht die Offenbarung deutlich, dieser Kontinent würde auch ganz besonders die Botschaft des Messias später verwerfen und sogar mit Füßen treten. Und Sie wissen, als man eine europäische Verfassung einführen wollte vor wenigen Jahren, da hat man bewusst gesagt, Gott soll keine Erwähnung finden. In diesem Kontinent, der so stark durch das Evangelium geprägt wurde, wird alles verworfen, alles geleugnet, alles über Bord geworfen. Und darum betrifft das Gericht der Offenbarung ganz speziell Europa. Und natürlich, was von hier ausgegangen ist. Ich war die Nordamerikaner, das sind einfach unsere Leute, die über den Teich gegangen sind, weil sie kriminell waren. Und viele gingen hinüber, weil sie gottesfürchtig waren und hier von vielen verfolgt wurden. Und das gab dann Amerika. Nicht wahr? Voller krimineller und gottesfürchtiger Leute gleichzeitig. Aber das ist im Prinzip ja nur eine Expansion dieses römischen Reiches. Ja, und jetzt dieses Blutvergießen betrifft auch ganz besonders Europa. Und zwar macht die Offenbarung deutlich, Europa wird eine Diktatur werden. Eine satanische Diktatur unter dem Tier. Von Offenbarung 13. Und dieser Diktator, die Bestie aus dem Meer, wird er genannt, wird ein Freund sein des Antichristen, der in Offenbarung 13, Vers 11 genannt wird, das Tier aus der Erde. Die werden zusammenarbeiten. Und der kommende Diktator wird mit dem Antichristen und mit Israel unter ihm einen Bund schließen für 7 Jahre. Aber damit es so weit kommen kann, zur Diktatur, muss ein großes Blutvergießen über das Römische Reich kommen, sodass die Menschen sagen, wir verzichten auf unsere Freiheit. Wir sind bereit, alle Macht einem starken Mann abzugeben, der uns aus dem Chaos herausführt. Und das ist eben ein wesentlicher Auslöser, das zweite Pferd. Aber auch das dritte. Das dritte Pferd bringt eine Teuerung so schlimm, dass es wirklich wehtut. Es wird dort gesagt in Offenbarung 6, ein Liter Weizen kostet einen Denar. Nun, das ist einfach umzurechnen, Matthäus 20, ein Denar ist der Tageslohn eines Arbeiters, folglich der Tageslohn muss eingesetzt werden, um, sagen wir es mal einfach grob, ein Kilo Weizenmehl bei Aldi zu kaufen. Aber ich sage Ihnen, wenn man einen Euro verdient pro Tag als Arbeiter, das tut weh. Und wenn es dann so an unsere Kasse geht, dann ist die Masse bereit, alles abzugeben an einen starken Mann. Sie sehen, hier wird alles vorbereitet, was dann noch weiter kommt mit der Diktatur. Und das vierte Pferd habe ich bereits genannt, das bringt Zerstörung, Tod für ein Viertel der Menschheit. Also diese vier Reiter gehören besonders zusammen. Und dann im gleichen Kapitel 6 werden die Siegel 5 und 6 beschrieben. Da sieht Johannes beim fünften Siegel die Seelen der Märtyrer am Fuß des Altars im Himmel. Jetzt sind wir wieder im himmlischen Tempel. Und zwar jetzt nicht mehr im Allerheiligsten, auch nicht im Heiligen, beim Leuchter, sondern hier beim Brandopferaltar. Da, wo man das Blut der Opfertiere im Tempel an den Fuß des Altars goss, dort sieht er die Seelen der Märtyrer. Also Menschen, die nach der Entrückung zum Glauben kommen und dafür mit ihrem Leben bezahlen, ihre Seelen gehen sofort in den Himmel. Da lernen wir aus der Offenbarung ganz grundsätzliche Dinge, die auch wahr waren in der Vergangenheit. Wenn ein Mensch, der Frieden mit Gott hat, seine Schuld Jesus Christus bekannt hat im Gebet und seine Vergebung angenommen hat, der darf wissen, wenn ich sterbe, gehe ich sofort ins Paradies. Sie sehen, eine wunderbare Hoffnung haben die Christen, und das wissen sie auch, dass der Herr Jesus diesem bekehrten, mitgekreuzigten Verbrecher gesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dieser Tempel, das ist das Paradies. Und die sind also im Paradies. Sie sehen, Muslime, die haben diese Hoffnung nicht. Wenn die sterben, die denken, ich höre auf zu existieren. Oder es ist ein Schlaf, wie wenn man nicht existiert. Und dann glauben sie, am jüngsten Tag wird man einmal auferweckt. Und dann ist es auch nicht klar, ob die guten Werke helfen. Wenn Allah sagt Hölle, dann kommt man auch in die Hölle, auch wenn man gut gelebt hat. Er kann tun, was er will. Und so hat ein Muslim überhaupt keine Sicherheit. Nur wird gelehrt, wenn er im Dschihad fällt, dann kommt er sofort ins Paradies. Und jetzt sehen Sie, warum es überhaupt möglich ist, dass Menschen so etwas Verrücktes tun, dass sie Selbstmordattentäter werden. Das zeigt, welche Sehnsucht nach Gewissheit, nach Sicherheit da ist. Und diese Gewissheit kann man wirklich haben, ohne dass man das Leben anderer zerstört. Das sind wirkliche Märtyrer. Die werden nicht sterben, weil sie andere töten, sondern die werden getötet werden, weil sie an Jesus Christus glauben. Aber dann wissen sie, das Beste kommt danach. Und man sieht auch, diese Seelen sind bei vollem Bewusstsein. Das heißt also, dass die Seele unabhängig vom Körper weiter existiert und ein Bewusstsein hat. Und man liest dort, wie diese Seelen zu Gott sprechen, zu Gott beten. Und dann kommt das sechste Siegel. Da fallen Sterne vom Himmel. Das ist ein Ausdruck für Meteore und Meteoriten. Das ist ja so die Grausvorstellung, die man in vielen säkularen Filmen findet. Wenn einmal aus diesem Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars gibt es ein Gürtel voll riesiger Steine und auch kleiner Steine und kleinster Steine. Die kreisen dort anstelle eines Planeten. Und wenn da mal was geschieht und die aus der Ordnung kommen, dann von der Erde angezogen werden. Das ist immer wieder mal geschehen in einem begrenzten Umfang. Das ist ein Schlag wie viele Atombomben zusammen. Und so ist das eine Schreckensvorstellung in manchen so Horrorfilmen im säkularen Bereich. Aber die Bibel sagt, das kommt wirklich. Und bei dem sechsten Siegel wird die ganze Erde erschüttert durch ein Erdbeben, sondergleichen, und auch die Ordnung des Himmels wird erschüttert. Was bedeutet das? Dass Meteore ihre Ordnung verlassen und auf die Erde knallen, als feurige, katastrophale Verderber. Ja, also Sterne vom Himmel, das bedeutet nicht, dass Jupiter auf die Erde fällt oder irgendeine Sonne. Nein, der Ausdruck Sterne vom Himmel, das ist ein bekannter Ausdruck für Meteore, die so auf die Erde fallen und Verderben bringen. Dann kommt Offenbarung 7. Und zwar sieht Johannes zuerst einen anderen Engel mit dem Siegel Gottes. Wer ist dieser andere Engel? Der kommt nämlich noch weitere Male vor. Und zwar wird er in Kapitel 8, Vers 3 beschrieben als ein Priester, der an dem himmlischen goldenen Altar ein Rauchopfer darbringt. Aber in Kapitel 10 wird dieser andere Engel beschrieben als ein König. Als einer, der brüllt wie ein Löwe, seinen Fuß auf die Erde setzt und den anderen Fuß auf das Meer. Das heißt, Anspruch erhebt auf die ganze Erde. Wer ist dieser andere Engel? Und in Offenbarung 18 kommt dieser andere Engel wieder und er kündigt den Untergang von Babylon an. Als Prophet. Wer ist das? Ein König, Priester und Prophet. Nun, ich muss erklären, Engel im Griechischen, Angelos, ist ein neutrales Wort, das einfach heißt ein Bote. Das kann ein Geistwesen sein, das die Bibel auch Engel, Bote Gottes nennt. Aber Angelos wurde im Griechischen auch verwendet und auch im Neuen Testament für Menschen. Zum Beispiel Johannes der Täufer wird auch Angelos genannt in Markus 1. Ein Bote Gottes. Und im Alten Testament wird ihm wieder gesprochen über den Engel des Herrn. Malach Adonai. Mit bestimmtem Artikel. Der Engel des Herrn, nicht ein Engel des Herrn. Und von diesem Engel des Herrn wird gesagt, er ist der Herr. Er ist Gott. 1. Mose 16 zum Beispiel. Er ist von Gott gesandt und trotzdem ist er Gott. Das ist Jesus Christus schon im Alten Testament. Gott, der Sohn, gesandt vom Vater. Und nun, in Offenbarung 7 kommt der Herr Jesus mit dem Siegel Gottes und versiegelt 144.000 aus allen Stämmen von Israel. Das ist der gläubige Überrest, der sich nach der Entrückung der Gemeinde bekehren wird zu dem Messias Jesus. 144.000 in Israel werden erkennen, Jesus Christus war der Messias. Und schließlich, er hat ja über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament erfüllt. Er ist der Messias. Und er kam genau am Ende von 69 Jahrwochen nach Daniel. Am Palmsonntag. Es ist der Messias. Und da wird eine Erweckung stattfinden. Und es ist so, dass Jesaja 37, Vers 32 sagt, dass diese Erweckung wird beginnen beim Berg Zion in Jerusalem. Das ist der Tempelberg in Ost-Jerusalem. Da, wo die Klagemauer ist. Da, wo die Davidstadt ist. Also da, wo die UNO sagt, die Juden sollen raus. Aber das ist ja ihr Herzstück. Dort war ja von alters her der jüdische Tempel. Und dort von dem Bezirk der Klagemauer aus wird diese Erweckung losgehen. Aber diese 144.000 werden in Kapitel 14 in der Offenbarung nochmals erwähnt. Und da wird gesagt, sie sind die Erstlingsfrucht. Sie müssen wissen, die Erstlingsfrüchte in Israel, das war immer die Vorernte. die man zum Tempel brachte, bevor dann die Haupternte eingebracht wurde. Das heißt, das ist nur der erste Teil der Erweckung. Und Sacharja 13, Vers 8 sagt, dass schließlich in der großen Drangsal, in den letzten 3,5 Jahren, wenn Israel von Norden her überrannt werden wird, katastrophal, und das einen Weltkrieg auslösen wird, dann wird ein Drittel von Israel zum Glauben kommen. Heute wären das 2 Millionen Juden. Das ist der Überrest aus Israel. Und Sie müssen wissen, unter denen, die wir pauschal nennen Juden, sind alle 12 Stämme vertreten. Ja, weil es eben in der Zeit der Könige gab es aus allen 10 Stämmen Überläufer zu den 2 Stämmen. Und darum zur Zeit des Herrn Jesus vor 2000 Jahren, da gab es im Land Israel alle 12 Stämme. Und darum schreibt auch Jakobus seinen Jakobusbrief an gläubige Juden, an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Und dann wird eben gezeigt in diesem Kapitel 7, nebst diesen 144.000, die von Gott durch ein Siegel ganz besonders ausgezeichnet werden und auch geschützt, dass sie unbeschadet durch die Drangsal hindurchkommen, da wird auch eine unzählbare Schar aus allen Völkern zum Glauben kommen. Aber nicht solche, die das Evangelium schon jetzt gehört haben, vor der Entrückung. Aber es gibt so viele Menschen, die haben noch nie das Evangelium klar gehört. Und darum, die haben eine ganz besondere Chance noch. Eine unzählbare Schar. Und Johannes sieht dann, wie sie dann in den zukünftigen dritten Tempel gehen, nach Jerusalem, und dort Gott anbeten. Das wird also in Kapitel 7 beschrieben. Tag und Nacht dienen sie Gott im Tempel in Jerusalem. Jetzt kommen wir schon zu Kapitel 8. Da wird jetzt nach diesem Einschub von Kapitel 7, wird das siebte Siegel geöffnet. Und dann entsteht die Ruhe vor dem Sturm. Es geschieht nichts. Und dann sieht Johannes den anderen Boten am goldenen Altar. Das ist der Herr Jesus, der himmlische Hohepriester. Der schon in Kapitel 1 als Hohepriester auftrat. Und er verbrennt wohlriechendes Rauchwerk auf dem goldenen Altar. Und die Bibel sagt dort, um damit Kraft zu geben den Gebeten der Gläubigen auf der Erde. Dieses wohlriechende Rauchwerk spricht von der Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus. Unsere Gebete, was sind die schon? Aber wenn Jesus Christus die Herrlichkeit seiner Person unseren Gebeten beifügt, dann haben die Gebete vor Gott ein unbegreifliches Gewicht. Und der Herr Jesus hat ja gesagt in Matthäus 24, und da spricht er den gläubigen Überrest an und sagt, wenn dann die große Drangsal beginnt, davor müsst ihr beten, dass diese Flucht, die ihr dann ergreifen müsst auf die Berge, dass die nicht auf einen Sabbattag fällt. Denn dann gibt es keinen öffentlichen Verkehr mehr. Und man darf ja nicht mehr nach Hause gehen, man muss sofort, wo man ist, sofort fliehen, wenn das Signal für die große Drangsal kommt. Und zweitens sagt er, betet, dass diese Flucht nicht auf den Winter fällt. Wenn man dann in die Berge fliehen muss, wie der Jesus das in Matthäus 24 sagt, dann ist es sehr verheerend, wenn das im Winter ist. Und so werden die Gläubigen aus Israel beten, dass das nicht auf den Sabbat fällt, nicht auf den Winter. Aber der Herr im Himmel gibt ihren Gebeten Kraft. Und gleich danach, in Offenbarung 8, posaunen die 7 Engel. Und ich muss Ihnen erklären, wir wissen ganz genau, was das für Posaunen sind. Denn im Tempel in Jerusalem hat man jeden Tag in Verbindung mit den Opfern zu 7 Gelegenheiten die 7 silbernen Posaunen geblasen. Und wie die aussehen, wissen wir auch ganz genau. Da sehen Sie eine Darstellung aus dem 1. Jahrhundert von einem Titusbogen in Rom. Die Römer haben ja bei der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 viele Tempelschätze nach Rom gebracht. Wie Sie hier sehen, einen goldenen Leuchter aus dem Tempel, dann hier Teile des Schaubrottisches und hier silberne Posaunen, 2 sehen Sie. Und man kann ableiten von der Darstellung, wie lang die etwa waren. So, sind das Posaunen ohne Luftlöcher, ja? Nur mit Überblasen, wie bei einem Schweizer Alphorn. Ja, aber da kann man die Obertöne herausholen. Diese Tempelinstrumente, die werden nun eben in der Offenbarung verwendet, um das Gericht über die Welt zu beschreiben. In 7 weiteren Phasen. Aber auch da habe ich gesagt, die ersten 4 Posaunen bilden eine Einheit für sich. Lesen Sie in Ihrer Bibel nach. Das erste Gericht betrifft das Festland, die Erde. Die zweite Posaune betrifft das Meer. Die dritte Posaune betrifft Flüsse und Quellen. Und die vierte Posaune betrifft Himmelskörper, Sonne, Mond und Sterne. Das wird genau so wieder sein bei den 4 Schalen, bei den 4 ersten Schalen. Also so bildet das eine klare Gruppe für sich. Und bei der ersten Posaune kommt wieder ein Bombardement über die Erde mit Feuer, das die Bäume verbrennt und vernichtet. Eine ökologische Katastrophe, nicht wahr? Es wird ja vermutet, dass um 1900 als ein riesiger Teil, ein großer Bereich der Wälder in Sibirien plötzlich vernichtet wurden durch ein Feuer, dass das ein Meteoreneinschlag war. Aber glücklicherweise damals in unbewohntem Gebiet. Aber die Spuren waren zu sehen. Furchtbar. Aber das wird nun in großem Maß eben geschehen bei der ersten Posaune. Eben, so dass speziell die Bäume vernichtet werden. Aber dann die zweite Posaune spricht, ich lese vor, von einem Einzelschlag, aber von gewaltigem Maß, Vers 8. Und der zweite Engel posaunte, und wie ein großer, mit Feuer brennender Berg wurde ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und es starb der dritte Teil der Geschöpfe, welche im Meer waren, die Leben hatten, und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Also Sie sehen, wieder ein Schlag vom Himmel durch einen Meteoren, einen riesigen Meteoren, wie ein Berg, mit Feuer brennt er, entzündet durch die Atmosphäre, wenn er reinkommt, und der vernichtet jetzt aber nicht auf dem Festland, die Posaune 1, sondern im Meer. Und dann, nach diesem verheerenden Schlag eben über das Meer, kommt die dritte Posaune, das ist wieder ähnlich, aber eben betrifft wieder einen anderen Bereich. Und der dritte Engel posaunte, und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel. Und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut. Und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren. Also nochmals ein solcher Schlag vom Himmel, aber der ganz besonders eben das Trinkwasser unbrauchbar, giftig macht. Und dann die vierte Posaune wird ein Schlag sein im Weltall, so dass eben das Licht der Sonne und des Mondes und der Sterne verringert wird. Also wir sehen, dass diese Chaosbewegungen im Weltall gehen weiter. Und jetzt kommen wir zur Offenbarung 9. Da haben wir zunächst Posaune 5 und 6 vorgestellt. Aber diese letzten 3 Posaunen, die werden Wehe-Posaunen genannt, weil sie noch schrecklicher sein werden als die ersten 4. Aber Sie sehen, es ist eine Gruppe von 4 und dann 3. 3 Wehe-Posaunen. Und nun schauen wir uns die erste Wehe-Posaune an in Kapitel 9. Ich lese. Und der fünfte Engel posaunte. Und ich sah einen Stern, der vom Himmel gefallen war auf die Erde. Sie sehen, er sieht nicht einen Stern, der runterfällt, sondern er sieht einen Stern, der gefallen war. Ja? Und dieser gefallene Stern ist eine Beschreibung von Satan, der ursprünglich erschaffen wurde von Gott als Cherub. Sie können das alles nachlesen in Hesekiel 28, 12 und folgende, Jesaja 14, 12 und folgende, der dadurch, dass er einen eigenen Willen hatte, sich entschied, gegen Gott zu rebellieren. Und dadurch wurde er zum Satan. Und warum kann ich wissen, dass jetzt dieser gefallene Stern nicht ein Meteor ist? Weil er weiter beschrieben wird im Text, in Vers 11, hat dieser Stern zwei Namen. Apollyon, Verderber, und hebräisch Abaddon, Verderben. Und er wird als Führer von Dämonen beschrieben. Das ist der Satan. Also er sieht diesen gefallenen Engel, und dann heißt es weiter, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Er bekommt einen Schlüssel und kann den Abyssos öffnen. Der Abyssos ist in der Bibel das Jenseits, wo die Menschen sind, die im Unglauben, ohne Vergebung von Gott gestorben sind. Er wird auch genannt für Menschen der Hades oder der Ort der Qual in Lukas 16. Und an diesem Ort sind aber auch gewisse gefallene Engel, die sich mit Menschen sexuell verbunden hatten, in 1. Mose 6. Und diese besonders schlimmen Engel, die die Schöpfungsordnung durchbrochen haben, die sind im Abyssos eingesperrt worden, wie das steht in 2. Petrus 2 und im Judasbrief. Nun müssen Sie sich vorstellen, all die Dämonen, die frei herumgehen heute, durch die Jahrtausende, das sind Engel, die mit Satan von Gott abgefallen sind. Aber die allerschlimmsten, das sind diese Gebundenen. Und die können nichts tun. Die anderen sind alle aktiv, weltweit. Aber die können nichts tun. Und nur da, wenn dieser Schlüssel benutzt wird, um sie rauszulassen, werden sie für eine kurze Zeit aktiv werden in der kommenden großen Drangsal. Ich lese weiter. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrundes und ein Rauch stieg auf aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Ofens. Und die Sonne und die Luft wurde von dem Rauch des Schlundes verfinstert. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde, und es wurde ihnen Gewalt gegeben, wie die Skorpionen der Erde Gewalt haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht beschädigen sollten das Gras der Erde, noch irgendetwas Grünes, noch irgendeinen Baum, sondern die Menschen, welche nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben. Und es wurde ihnen gegeben, dass sie sie nicht töteten, sondern dass sie 5 Monate gequält würden. Und ihre Qual war wie die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen schlägt. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden. Und werden zu sterben begehren, und der Tod flieht vor ihnen. Diese heuschreckengestaltigen Wesen, die Johannes eben in der Vision sehen kann, sind diese Dämonen, die für 5 Monate freigesetzt werden, um die Menschen seelisch zu quälen. Und zwar so, dass die sterben möchten, und sie können nicht einmal sterben. Und dann kommt Posaune Nummer 6. Aus dem goldenen Altar, aus den Hörnern, kommt ein Befehl für einen weiteren Schlag des himmlischen Tempels gegen die Erde. Und zwar wird dann gesagt, dass die 4 Engel, die gebunden sind am Euphrat, die sollen gelöst werden. Jetzt sehen Sie nochmals eine spezielle Gruppe von Engeln. Eben, es gibt Satan, der über alle freien Dämonen regiert, weltweit. Und dann gibt es diese Gefallenen, die im Abyssos sind. Aber hier wird jetzt gesprochen von 4, die am Euphrat gebunden sind. Nicht im Jenseits, sondern im Diesseits. Also an diesem Fluss, der von der Türkei hier kommend durch Syrien fließt und durch den Irak, um dann in den Persischen Golf zu münden. Und es, der Text sagt, wenn diese vier Engel gelöst werden, dann geht eine Katastrophe los. Und zwar so, dass Hunderte von Millionen Soldaten aufeinander losgehen. Und wenn Sie sagen, Hunderte von Millionen, dann haben wir bereits die Zahl aller Soldaten, die es weltweit gibt, in allen Armeen zusammen, plus reiche Reservearmeen, die aufgeboten sind. Und der Bibeltext sagt dann in Vers 15, der dritte Teil der Menschheit wird getötet. Jetzt hatten wir doch schon ein Viertel. Jetzt haben wir noch 75%. Und von 75% ein Drittel macht nochmals 25% aus. Dann ist die Menschheit bereits halbiert. Nur aufgrund dieser zwei Gerichte. Abgesehen von allem anderen, nicht wahr? Es ist unvorstellbar. Aber schauen Sie mal, die Beschreibung, die der Prophet auf Patmos liefert von diesen Waffen, die eingesetzt werden. Ich lese ab Vers 17. Und also sah ich die Rosse in dem Gesicht und die auf ihnen saßen. Also die Fortbewegungsmittel im Altertum waren Pferde in der Armee. Aber jetzt schauen Sie mal, was das für Pferde sind in der modernen Armee. Und sie hatten feurige und hyazinthene und schweflichte Panzer. Und die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe. Und aus ihren Mäulern geht Rauch, Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Von diesen drei Plagen wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Von dem Feuer und dem Rauch und dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorgehen. Denn die Gewalt der Rosse ist in ihrem Maul und in ihren Schwänzen. Denn ihre Schwänze sind gleich Schlangen und sie haben Köpfe. Und sie haben Köpfe und mit ihnen beschädigen sie. Und die übrigen der Menschen, welche durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände. Also, was da beschrieben wird, entspricht genau diesen modernen Waffen, die zur Vernichtung eines so großen Teils der Menschheit führen werden, was eben alles in den Schatten stellt, was in früheren Kriegen geschehen ist. Und dann kommt Offenbarung 10. Das ist wieder ein Einschub. Und da sieht Johannes wieder diesen anderen Engel, der den Anspruch erhebt auf die ganze Welt. Ein Fuß auf die Erde, ein Fuß auf das Meer. Es ist uns klar, wer dieser andere Bote ist. Das ist der, der auch Priester ist und auch Prophet. Es gibt ein wunderbares christliches Lied. Welch ein Freund ist unser Jesus? Und dort heißt es, wenn wir von Freunden verlassen sind und so weiter, und dann heißt es, dann fliehen wir zu Jesus Christus im Gebet. Und dann singt man eine weitere Verszeile, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Ja, Jesus Christus ist wirklich die Zuflucht und die Hilfe für alle, die auf ihn vertrauen. Aber hier in der Offenbarung wird er vorgestellt als der brüllende Löwe, der seinen Anspruch erhebt auf die ganze Welt. Und Johannes sieht, dieser andere Gesandte hat ein geöffnetes Büchlein. Das ist jetzt der Kontrast schlechthin zu dem Buch mit den sieben Siegeln. Es ist eben kein Buch, sondern ein Büchlein. Und es ist nicht versiegelt, es ist offen. Was bedeutet das? Nicht wahr? Wir haben gesehen, bei dem Buch mit den sieben Siegeln, da ist der Blick geöffnet über Europa und über die ganze Welt. Aber bei dem geöffneten Büchlein geht es um einen kleinen Bereich. Der wird dann beschrieben in Kapitel 11 und 12. Da geht es um Israel. Da geht es um die Stadt Jerusalem. Aber Sie wissen, die Stadt Jerusalem ist so wichtig. Ja? Wer wird am 15. Januar in Paris zusammenkommen? 70 Nationen. Um über die Zukunft von Jerusalem zu beraten. Ja? Israel und die Palästinenser sind nicht eingeladen. Die werden dann informiert werden, was diese 70 Nationen beschlossen haben werden. Die ganze Welt beschäftigt sich mit dieser kleinen Stadt. Aber eben, das ist der Gegenstand des geöffneten Büchleins. Und es ist geöffnet, weil diese Dinge schon im Alten Testament uns mitgeteilt worden sind. Aber das, was Sie heute gelernt haben über das Buch mit den sieben Siegeln, das finden Sie im Alten Testament nicht. Das war Ergänzung. Im Alten Testament hat man so viel Prophetie, aber man könnte diese Prophetie nicht vollständig verstehen ohne das Neue Testament und ganz besonders nicht ohne das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Das braucht es, dann kann man alles einordnen in ein geschlossenes, in sich aufgehendes prophetisches System. Aber eben das geöffnete Büchlein, das ist ein kleiner Bereich, es geht um Jerusalem. Es ist nicht versiegelt. Und dann wird noch von dem Geheimnis Gottes gesprochen, das dann erfüllt werden wird in Kürze. Das Geheimnis Gottes betrifft die Gemeinde. Das war etwas, das auch im Alten Testament nie mitgeteilt worden war. Die Gemeinde, die Kirche Gottes im richtigen Sinn verstanden, das findet man nur im Neuen Testament. Und in den Briefen von Paulus finden Sie 8 Geheimnisse über die Gemeinde. Aber eben hier in Offenbarung 10 wird gesagt, all das, was Gott im Zusammenhang mit der Gemeinde beschlossen hat, das wird dann, wenn der König kommt, um das tausendjährige Reich aufzurichten, wird dann zur völligen Vollendung kommen. Das Geheimnis Gottes wird dann vollendet werden. Und so kommen wir noch ganz kurz zu Kapitel 11. Und da sieht Johannes den kommenden dritten Tempel in Jerusalem. Und er sieht die Juden, die dort im inneren Vorhof anbeten. Und dann wird beschrieben, während 1260 Tagen werden in Jerusalem 2 Zeugen auftreten, die Zeichen tun wie Mose und wie Elia. Sie repräsentieren das Gesetz Mose und die Propheten. Man nennt das Alte Testament pauschal das Gesetz und die Propheten. Elia war einer der mächtigsten Propheten überhaupt. Und darum, die tun Zeichen wie der Gesetzgeber und wie der Prophet. Und das sind die ersten 3,5 Jahre, 1260 Tage. Die werden in Jerusalem auftreten und werden noch ein deutliches Zeugnis ablegen in dieser Zeit. Aber der kommende Diktator wird am Schluss dieser 1260 Tage, wird er sie umbringen. Und dann liegt ihr Leichnam in den Straßen von Jerusalem. Und die Bibel sagt, und die Völker und Nationen werden sie sehen während 3,5 Tagen, wie sie da tot auf der Straße liegen, und die werden sich freuen, dass die endlich tot sind. Da hat man früher über die Bibel gelacht. Seht ihr, was für ein Märchenbuch. Da steht doch wirklich drin, da sind 2 Leichname in Jerusalem auf dem Boden und weltweit wird das verfolgt werden. Natürlich, die Spötter wussten noch nichts von Fernsehen und Internet. Das ist heute keine Frage mehr, wie das geht, dass man weltweit 2 Leichname in den Straßen von Jerusalem sehen kann und daraus weltweit ein Fest macht. Ja, also wie kann man in 3,5 Tagen die Welt mit der Info versorgen? Das war früher nicht möglich, aber heute geht das. Und dann, nach 3,5 Tagen, werden die auferstehen und entrückt werden in den Himmel. Und Sie sehen, und das ist dann die Zeit, die dann folgt, die große Katastrophe, die große Drangsal von 3,5 Jahren. Johannes sieht dann nochmals den himmlischen Tempel und die Bundeslade. Warum die Bundeslade? Weil Gott damit aussagt, ich vergesse nichts von all dem, was ich Israel gegenüber versprochen habe. Ja? Und dann kommt Offenbarung 12. Und da sieht Johannes eine Frau mit einer Sternenkrone, 12 Sterne auf dem Kopf, bekleidet mit der Sonne und der Mond unter ihren Füßen. Wer ist diese Frau? Das ist Israel. Und zwar ist sie in Geburtswehen und schreit, und dann gebiert sie den Messias. Den Mann, der nach Psalm 2 einmal die Völker regieren und beherrschen wird. Und dann sieht Johannes den feuerroten Drachen, wird ausdrücklich gesagt, das ist der Satan, der, sobald das Kind geboren ist, das Kind verschlingen möchte. Sie sehen, der Teufel wollte den Messias sofort töten durch den Kindermord von Bethlehem, indem er Herodes benutzte. Da wird uns erklärt, welche Macht hinter diesem wahnsinnigen Mann aus Edom war. Der Satan. Aber der Bibeltext, und zwar hier mit der Technik der Rückung, ja, beschreibt dann, wie dieses Kind zu Gott entrückt wird in den Himmel, also Zeitraffung. Und dann wird beschrieben, dass diese Frau in die Wüste flieht für 1260 Tage. Und da wird sie versorgt werden. Nun, das ist eben Zeitraffer. Israel in der Vergangenheit brachte den Messias hervor. Und in der Zukunft, in diesen 3,5 Jahren vor der Wiederkunft Christi, wird Israel, und zwar diese Vorhut, diese Erstlingsfrucht, die 144.000, die werden ins Ausland, auf die Berge und dann ins Ausland nach Jordanien fliehen. Und um es nun auf den Punkt zu bringen, nach 3,5 Jahren wird der Teufel durch den Engel Michael aus dem Himmel hinausgeworfen werden. Das zeigt übrigens, dass der Teufel nicht eine Art gegen Gott ist. Er ist ein Engel, ein sehr starker Engel, aber es gibt einen Engel, mindestens einen, der noch stärker ist als er, Michael. Und er wirft ihn aus dem Himmel. Und dann sagt die Bibel in Offenbarung 12, wird der Teufel so wütend sein, dass er tobt, wie noch nie. Weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Er kennt die Bibel auch. 1260 Tage. Und das löst die große Drangsal aus. Der Überrest, 144.000, werden ins Ausland fliehen und dann geht die totale Katastrophe los mit der großen Drangsal. Aber, und hier möchte ich schließen, die Offenbarung zeigt, Jesus Christus wird wiederkommen. Und er wird das letzte Wort über diese Welt sagen. Und dann wird er sein Friedensreich von 1000 Jahren aufrichten. Ich bin jetzt bei Folie 99 von 212. Ja? Also, Sie sehen, es gäbe noch sehr viel zu berichten über die Offenbarung, aber ich habe ja im Untertitel angetönt, es ist nur eine Einführung. Nichts Vollständiges. Das werde ich später an anderen Orten noch machen, diese Präsentation wirklich ausführlich und vollständig. Aber das war eine Einführung, die Freude wecken sollte am Bibellesen. Und nun werde ich zum Schluss noch kurz springen ans Ende. Und zwar zur Wiederkunft des Herrn Jesus in Offenbarung 19, Vers 11. Da wird der Himmel offen gesehen und Jesus Christus und alle Gläubigen der Gemeinde und alle Engel kommen, Jesus Christus auf einem weißen Pferd. Und er wird den kommenden Diktator, das Tier, aus dem Meer und den Antichristen vernichten. Und alle Mächte dieser Welt, die sich gegen ihn stellen. Es wird zu dem großen Mahl der Raubvögel kommen. Aber der kommende Diktator, hier symbolisch dargestellt durch diese Statue, und der Antichrist, der sich ausgibt als Lamm Gottes, darum symbolisch hier dieses Lamm, diese zwei, sagt die Bibel, werden lebendig in den Feuersee geworfen, in die Hölle. Die Hölle ist bis heute leer. Niemand ist in der Hölle. Das werden die allerersten Geschöpfe sein, die in die Hölle kommen. Und dann kommt Offenbarung 20, und da kommt ein Engel mit einer Kette und einem Schlüssel. Er bindet den Satan mit einer Kette, tut ihn in den Abyssos und schließt zu. Und dann kommt das Gericht der Lebendigen. Jesus Christus wird die Menschen, die überleben, vor Gericht stellen. Und die, die die Vergebung Gottes angenommen haben, werden ins tausendjährige Friedensreich gehen und die anderen werden sterben. Aber die Märtyrer, die in dieser Zeit der Drangsal und noch davor nach der Entrückung gestorben sind, die werden auferstehen. So sehen Sie, es gibt verschiedene Phasen der Auferstehung im Heilsplan Gottes und dann kommen 1000 Jahre Friedensreich. Jerusalem wird das Zentrum der Welt sein. Wirklich Frieden auf Erden. Das, was die UNO, was wir nicht konnten, wird der Herr Jesus vollbringen. Das tausendjährige Reich wird ganz kurz beschrieben in wenigen Versen. Warum? Weil das im Alten Testament schon so ausführlich beschrieben worden ist. Da braucht es in der Offenbarung nur noch einen kurzen Bericht. Das wird ausführlich behandelt, was im Alten Testament nicht zu finden ist. Und dann, nach 1000 Jahren, wird der Teufel noch einmal losgelassen werden. Und er wird eine weltweite Verführung inszenieren, nämlich die Nachkommen von denen, die ins tausendjährige Reich gehen werden, die werden wieder Kinder haben. Und die werden nicht automatisch Gläubige sein. Die werden sich zwar äußerlich der Regierung des Herrn Jesus unterwerfen, aber dann, wenn diese weltweite Verführung kommt, ohne Teufel in der Welt, 1000 Jahre Frieden, und dann kommt der Teufel noch einmal. Da werden sie einen Aufstand gegen die geliebte Stadt Jerusalem machen. Und die Bibel sagt, dann wird Feuer vom Himmel kommen. Und dann wird der Satan in den Feuersee geworfen. Sie sehen, das ist alles ein Märchen, wenn Leute sagen, in der Hölle wird der Teufel die Menschen quälen. Nein, der kommt selber in die Hölle. Als sein Gericht. Und dann sagt die Bibel, wird der große weiße Thron da stehen und Jesus Christus wird alle verstorbenen Menschen richten, die ohne Vergebung verstorben sind. Und dabei wird Himmel und Erde entfliehen. Petrus schreibt in 2. Petrus 3, Vers 10 bis 12, dass alle Elemente sogar im Brand aufgelöst werden. Also alle Atome als Atombombe werden aufgehen. Das ganze Weltall wird aufgelöst werden und die Menschen werden vor dem Richterstuhl stehen. Die verlorene Menschheit ab Kain, der von dem Angesicht Gottes wegging, einen eigenwilligen Weg ging. Und dann sagt die Bibel, dann werden Bücher geöffnet werden, in denen alle Werke verzeichnet sind. Übrigens, in diesem Buch der Werke steht keine einzige Tat von mir geschrieben. Die waren alle drin, aber durch die Vergebung, die man bekommt, wenn man seine persönliche Schuld Jesus Christus bekennt und ihn als Retter annimmt, wird das ausgelöscht. Aber die, die das nicht angenommen haben, die werden dokumentiert werden mit den Büchern. Und alles wird dokumentiert sein, das ganze Leben. Und dann wird noch ein Buch aufgetan, das Buch des Lebens. Und da müssen Sie wissen, Gott hat, als er die Welt schuf, die Namen von allen Menschen, die je ins Dasein kommen würden, aufgeschrieben im Buch des Lebens. Ich sage nicht, die geboren worden sind. Auch die gezeugt worden sind und abgetrieben worden sind, die sind auch drin. Nicht wahr? Alle hat Gott eingeschrieben, weil er ein Gott ist, der das Leben für alle möchte. Aber während unseres Lebens haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden, ob wir die Vergebung Gottes durch den Opfertod des Herrn Jesus annehmen oder nicht. Und wenn wir sterben, ohne die Vergebung angenommen zu haben, dann werden wir gelöscht aus dem Buch des Lebens. Die Werke stehen in den Büchern der Werke, aber der Name steht nicht mehr im Buch des Lebens. Und wenn dieses Buch hier geöffnet wird, sagt Gott, dein Name ist nicht drin. Ja, ist nicht drin. Natürlich war er einmal drin, aber du hast nicht gewollt. Und das heißt, dass jeder, dessen Name nicht geschrieben steht im Buch des Lebens, wird in den Feuersee geworfen. Und dann, Offenbarung 21, sagt, Johannes sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott macht ein neues Universum. Und er sieht auch dieses geheimnisvolle neue Jerusalem. Und er beschreibt diese Zukunft der Gläubigen als eine unvorstellbare, herrliche Zukunft von Herrlichkeit. Aber in Vers 8 wird nochmals erinnert, die Feiglinge sind draußen. Ja, auch anders wird erwähnt. Unzucht, Hurerei, Lügen und so weiter. Aber die ersten sind die Feiglinge. Das sind die, die zum Beispiel zu feig waren, sich zu bekehren, weil sie Angst hatten vor ihren Verwandten. Oder zu feige waren, aus welchen Gründen auch immer. Das ist die erste Garnitur, die erwähnt wird, die Feiglinge. Und dann in Offenbarung 22 sieht Johannes noch diese wunderbare Quelle aus dem Thron Gottes, die Quelle des Lebens. Und am Schluss wird erklärt, wer jetzt noch zu diesem letzten Buch der Bibel etwas hinzufügt, dem wird Gott von den Gerichten in der Offenbarung hinzufügen. Also wehe, wer jetzt noch etwas zur Bibel hinzufügt. Und Sie wissen, etwa 500 Jahre später kam Muhammad. Und er sagt, was ich euch bringe, das ist die Siegel, das Siegel der Bibel, der Koran. Aber das stand schon ein halbes Jahrtausend vorher da in der Bibel. Wehe, wenn einer kommt und etwas hinzufügt, dann stellt er sich unter das Gericht Gottes. Das stand vorher drin. Und Sie können das nachschauen in den Manuskripten in den Jahrhunderten vor Muhammad. Aber da kam auch ein Joseph Smith in Amerika. Er sagte, ja, die Bibel ist schon gut, aber wisst ihr was? Ich habe mit dieser besonderen Brille noch ein Buch Mormon lesen können. Und das braucht es als Ergänzung zur Bibel. Ach wahr. Das verbreiten die Mormonen. Aber die Bibel sagt, wehe, wer da noch etwas hinzufügt. Und dann sehen wir am Ende dieser vollendeten Bibel, die keine weiteren neuen Propheten braucht. Ja, heute gibt es auch die neue Prophetenbewegung. Schickt die alle wieder heim. Wir haben ja schon die Bibel. Die ist vollendet. Aber der letzte Satz heißt, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Amen. So sei es. Also am Schluss dieses Buches wird allen, die Jesus Christus vertrauen, ihre Sünden sind vergeben, darum werden sie Heilige genannt. Weil alle Schuld weg ist. Denen wird die Gnade von Jesus Christus gewünscht, um auch durch die weiteren Tage des Lebens, bis der Herr Jesus wiederkommt, bestehen zu können, mit der Hilfe Gottes. Vielen Dank fürs Ausharren.